Okay, bevor wir in das Thema weiter reingehen, ich möchte noch mal kurz eine kleine Wiederholung machen, bloß einen kleinen Aspekt raus. Ja? Vom Gottesdienst vor 14 Tagen, da hatten wir uns ja drüber unterhalten, nochmal, was geistliche Väter und geistliche Mütter eigentlich ausmacht. Und da hört man vieles, Reife und viel Liebe und Erbarmen, Geduld und so weiter und so fort. Von diesen ganzen Attributen erwähnt uns Johannes nicht ein einziges. Das fand ich erstmal komisch, weil man hatte über das Thema, haben wir ja viel gehört schon. So, also mir zumindest. So, und dann erwähnt Johannes im ersten Johannes 2, wir hatten ja aber die geistliche Reife von Kleinkindern, ne, die nur Milch zu sich nehmen, dann die jungen Männer, die geübt sind im Wort Gottes, dann entsprechend auch diesen geistlichen Kampf ausüben und dann aber zu geistlichen Vätern und Müttern. Hat man uns betrachtet, 1. Johannes 2, 13, 14. So, und dann sagt Johannes, der an diesem, wo er das, den Brief geschrieben hat, circa 90 Jahre alt war. Also konnte man ihn schon als reifen, gesetzten, erfahrenen geistlichen Vater bezeichnen, wo er das geschrieben hat. Und dann sagt er, die geistlichen Väter sind die, und Mütter kann man natürlich dort in dem Zusammenhang auf jeden Fall mit einbeziehen, weil beide, Frau und Mann, sind in das Ebenbild Gottes geschaffen. Und wenn beide in dieser Einheit sind, repräsentieren sie Gott. Nicht nur der Mann allein oder die Frau, sondern in dieser Einheit. Und so sagt er zweimal in diesen Versen, ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. So nimmt er das heraus, diese Eigenschaft, was geistliche Väter und Mütter eigentlich ausmacht. Und die braucht's in der jetzigen Zeit, die braucht's in unserem Land ganz dringend, geistliche Väter und Mütter. Und da möchte der Herr jeden Einzelnen von uns dorthin bringen. Ja, das ist nicht irgendeiner speziellen Schicht vorbehalten, die besonders sind, sondern Gott möchte uns alle zu geistlichen Vätern und Müttern bringen. Und jetzt erstmal unabhängig von unserem natürlichen Alter. Denn du kannst, wenn du im Geist diese Schritte gehst, kannst du ziemlich schnell in diesen Reifestadium eines geistlichen Vaters und Mutters hineinkommen. Und du bist vielleicht viel jünger wie die Menschen, denen du dienst. Aber du kommst in dieses Stadium rein. Das liegt an jedem Einzelnen, wie er dort mit dem Heiligen Geist und dem Wort vom Kind zum jungen Mann, jungen Frau in diese Reife kommt. So, und die Väter und Mütter sind die, die den erkannt haben, der von Anfang an ist. Das heißt, sie haben Gott erkannt, den Vater, der voller Liebe ist, der uns als seine Kinder angenommen hat und der gleichzeitig aber voller Heiligkeit, voller Gerechtigkeit ist. Und ich habe das vor 14 Tagen bei Benair ausgeführt und es waren besondere Salbung auch drauf, habe ich gespürt, weil das ist etwas, was wir erkennen dürfen, gerade jetzt in dieser Zeit. Wir als Christen können die Zeit, in der wir leben und die kommenden Jahre, sprich die Endzeit, nicht verstehen. Oder du kommst echt in Schwierigkeiten mit deinem christlichen Leben und deinem Glauben, wenn du den nicht erkannt hast, der von Anfang an ist. Amen. Du musst den erkennen, der von Anfang an ist, und es braucht geistliche Väter und Mütter, die den erkannt haben und immer noch erkennen, der von Anfang an ist. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, steht schon in Hebräer 12, auch im Neuen Testament. Gott ist ein verzehrendes Feuer, und im Hohen Lied, was man gern bei, die Stellen lese ich gerne vor, bei Hochzeiten, dass die Liebe ist eine Feuerglut Jahwes. Ja, so ist Gott ein verzehrendes Feuer. Das heißt, sein Feuer, er ist Feuer. Und wenn du mal reinschaust, ich weiß nicht, wer es nach der Predigt mal gemacht hat, mich spornt das immer an, nochmal die ganzen Stellen rauszusuchen, in Jesaja, Hesekiel. Und wir hatten vor uns von der Deborah wohl diese Stelle dann aus der Offenbarung, wo Johannes selber Gott gesehen hat. Der Johannes, der geschrieben hat, die Väter sind die, die von Anfang an den kennen, der von Anfang an ist. Hat Gott den Vater auf seinem Thron gesehen? Das lesen wir in der Offenbarung 4. Er weiß, von was er spricht. Und so ist es wichtig auch für uns, dass wir dieses Bild von Gott haben, wie er tatsächlich ist. Und dieses Feuerglut Jahwes, diese Liebe, die kein Mensch hat, diese Agabeliebe, die brennt wie ein verzehrendes Feuer. Und wenn es gibt verschiedene Beschreibungen in der Schrift, wo uns der Daniel, der Hesekiel, der Jesaja und auch in der Offenbarung, wie gesagt, der Johannes uns ein Bild beschreiben, weil sie Gott gesehen haben. So, und bei Hesekiel zum Beispiel und bei Jesaja steht, dass sie eine Gestalt gesehen haben, eines Menschen gleich, und von seinem Gürtel aufwärts war es blinkendes Bronze und Gold und die Herrlichkeit, weil das Gesicht kann kein Mensch sehen. Aber das war so anzuschauen. Und abwärts von seiner Hüfte war alles brennende, loderndes Feuer. Und dann der Thron und alles, was davor war, war eine reine Feuerglut. Stell dir das mal vor, du kommst im Himmel an, also da Hesekiel zum Beispiel oder Jesaja, die wurden entrückt und haben dort im Himmel ihren Auftrag, ihre Berufung, ein Prophet an das Volk Israels zu sein, haben sie von dort erhalten. Und sie wussten, von wem sie sprechen, weil beide hatten extremen Widerstand im Volk Israel. Keiner wollte ihre Botschaft hören. Aber sie hatten Gott gesehen. Sie wussten, wem sie dienen, und die haben den erkannt, der ewig lebt, der von Anfang an ist. Und stell dir das mal vor. Na gut, die Herrlichkeit, das Licht, das kann man irgendwo noch verkraften, wenn du das wahrnimmst. Aber von hier weg, runter zu, alles Feuer. Feuer, loderndes Feuer. Und das hört nie auf, du brauchst nicht Holz nachlegen, sondern das brennt. Und das ist Gott. Gott ist ein verzehrendes Feuer. In sich, in seiner Person. Und dasselbe schreibt der Hebräerbrief. Lasst uns Gott dienen mit Ehrfurcht und Scheu, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. So ist seine Liebe, gibt es auch das Lied, ne? Seine Liebe ist ein verzehrendes Feuer. So ist es einerseits diese Liebe, die uns errettet hat und die uns umgibt, wenn wir im Himmel dann mal angekommen sind, dann lebst du ständig in dieser Atmosphäre von Liebe, und diese Liebe durchdringt alles. Und gleichzeitig ist dieses Feuer aber ein unwahrscheinliches, kraftvolles, überdimensionales Feuer des Gerichts und des Zorns. Und das musst du zusammenkriegen, ihr Lieben. Wenn wir das nicht verstehen, haben wir den nicht erkannt, der von Anfang an ist. Und Väter und Mütter haben das erkannt. Die Kinder kennen den liebenden Vater. Die jungen Männer kennen den geistlichen Kampf, weil sie sich bewähren müssen. Die kennen das Wort Gottes. Aber die geistlichen Väter und Mütter haben den erkannt, dessen verzehrendes Feuer reine Liebe ist und extrem heißer Zorn. Weil Gott ist zornig und voller Zorn auf alles, was Einheit mit ihm und die Menschen untereinander zerstört. Er ist zornig auf die Sünde, er ist voller Zorn und Hass auf die Sünde, weil Sünde trennt. So. Und dieser Zorn Gottes, ich habe es nochmal, wer weiß noch, wo wir jetzt von der Schrift her im Neuen Testament das am besten erkennen können, diese zwei Wesensarten, diesen verzerrten das Feuer von Gott in seiner Liebe und in seinem Zorn. Wo haben wir das am deutlichsten gesehen? Oder wo sehen wir das immer noch am deutlichsten im Wort? Ich kann euch noch erinnern, was ich vor 14 Tagen gesagt habe. Nicht? Also darum ist es gut, wenn man mal wieder drüber spricht. Ne? Weil das, wo du dir das ganz deutlich vor Augen führen kannst, diesen, der von Anfang an ist, Gott in seinem liebevollen, verzehrenden Feuer und in seinem extremen Zorn und Hass auf die Sünde, das ist am Kreuz. Am Kreuz von Golgatha siehst du, kannst du das erkennen. Die Liebe des Vaters, sein verzehrendes Feuer, was Verlangen hat nach dir und nach mir, nach jedem Menschen. Gott macht keine Ausnahmen. Gott liebt jeden Menschen gleich. So. Und Gott hat ein Verlangen nach diesem Gegenüber des Menschen. Und deswegen hat er in seiner Liebe, die so verzehrend, so hingegeben ist, die vollkommen selbstlos ist, hat er seinen Sohn gegeben, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und diese selbe Liebe sehen wir auch in Jesus. Aber ich rede jetzt vom Vater. Jesus hat diese Liebe praktisch als Person in sich getragen. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Und zur selben Zeit siehst du, dass der Hass, der Zorn Gottes, der eigentlich uns gegolten hätte, jeder Mensch, egal ob du ein in den Augen und der Sicht der Menschen ein sogenannter guter Mensch bist oder ein böser Verbrecher. Jeder Mensch hat den vollen Zorn Gottes verdient, weil jeder Mensch in sich Sünde ist und Sünde tut. So, und diesen Zorn Gottes hat Jesus auf sich genommen. Jesaja 53, 3 bis 5 steht es drin. Er wurde bestraft um unsere Sünden willen. Das heißt, was in so einem winzigen Satz steht, hat Jesus vor sich gesehen. Und deswegen hat er im Garten Gethsemane gesagt, bitte Vater, wenn es dreimal zum Vater gefleht, deswegen hat er Blut und Wasser geschwitzt, Jesus. Nicht wegen den physischen Wunden, der Nägel und der ganzen Dinge, sondern weil Jesus den Zorn Gottes in diesem Kelch austrinken musste für uns. Und er hat es getan, preis dem Herrn. Alleine schon das sollte uns alle Zeit jubeln und tanzen lassen. Jesus hat den Zorn Gottes auf sich genommen. Müsst ihr mal vorstellen, der Vater, der von Anfang an ist, hat seinen ganzen Glutzorn auf die Sünde, auf seinen eigenen Sohn ausgegossen. Und wenn du das mal verstandesmäßig kannst du das nicht ausmalen, aber ein Bruchteil davon kannst du dir vorstellen, das heißt die Qualen der Hölle. Das ist ja der Zorn Gottes. Der Lohn der Sünde ist der Tod und die Bestrafung ist die ewige Verdammnis. Das heißt, diese Feuergluten des Feuersees, wo dann als erster der falsche Prophet und der Antichrist reingeworfen wird und dann alle, die dieses Opfer von Jesus nicht angenommen haben, die werden in Ewigkeit in einem See von Feuer zubringen. Und diesen See von Feuer hat Jesus auf sich genommen. Diesen Kelch hat er getrunken, damit du die Ewigkeit bei Gott verbringen kannst und nicht gemeinsam mit Satan und seinen Dämonen im See des Feuers. Denn Jesus selbst sagt in Matthäus 25, wo er sagt, wo er die Schafe von den Böcken teilt, da sagt er zu den Böcken, geht hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, was Satan bereitet ist und seinen Dämonen. Das heißt, diesen Feuersee, wurde eigentlich nicht für Menschen gemacht, sondern für Satan und seinen Dämonen. Aber jeder Mensch, der sich nicht für dieses liebevolle Angebot Gottes entscheidet, der wird die Konsequenzen tragen. Und das ist eine Ewigkeit in einem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Und das sind mehrere tausend Grad. Und wenn du dir das mal vorstellst, das hat Jesus am Kreuz in diesem Kelch getrunken. Und davor hatte er die Seelenqualen. Damit wir frei sind vom Zorn Gottes. Denn wir genauso verdient haben wie jeder andere Mensch auch. Keiner ist dort ausgenommen. Nur durch Gnade und Barmherzigkeit Gottes sind wir errettet, wenn wir Buße tun und das glauben. Amen. Und so habe ich auf der Straße, sage ich den Leuten auch, die sich da, nee, ich will von Jesus nichts wissen. Und nee, das ist nichts für mich. Ich sage, du hast die freie Entscheidung. Ich sage dir das, was Gott getan hat für dich in Christus. Das Evangelium in Kurzform. Jesus starb, Jesus wurde begraben, stand auf und er kommt wieder. Ich sage, du kannst es annehmen, du kannst es ablehnen. Die Entscheidung liegt bei dir. Könnt ihr euch erinnern an den Trailer von dieser Verlobten in der jüdischen Hochzeit? Der Bräutigam hält ihr den Becher hin. Und sie kann es annehmen oder kann ablehnen. Und so hält Jesus diesen Kelch des neuen Bundes, diese Versöhnung, sein eigenes Blut. Er hat das Opfer für uns vollbracht, hält er vor jedem Menschen hin. Ich sage, ihr habt die Wahl, Leben oder Tod. Ihr könnt es annehmen, ablehnen. Gott gibt euch diesen freien Willen. Aber mit diesem freien Willen ist auch die Verantwortung verbunden, dass du alle Konsequenzen tragen musst für deine Entscheidung. Und wenn ihr euch dagegen entscheidet, tragt ihr die Konsequenzen. Und das musst du den Leuten auf der Straße sagen. Dann hast du sie gewarnt. Und das ist unsere Aufgabe. Wie sie darauf reagieren, ist ihre Sache. Das Tragische bei dieser Sache ist nur, dass Satan ihnen die Herzensaugen so verblendet hat, dass sie diese Liebe des Vaters nicht erkennen in seinem Wort. So verblendet, sonst würden die in Scharen zu Christus strömen. Denn wer will denn schon nicht die Ewigkeit mit Satan und seinen grässlichen Kreaturen im Feuersee verbringen? Niemand. Satan verblendet die Herzensaugen und stärkt ihren Stolz in Rebellion. Nee, ich will selber mein Leben führen, ohne diesen Gott. Lass mich in Ruhe. Und dann ist es eines Tages zu spät. Und wenn sie dann aufwachen der Ewigkeit, dann tanzen die Dämonen einen Freudentanz um sie herum. Und das geschieht zurzeit millionenfach, leider. Weil diese Mächte, die Satan ihnen zur Seite gestellt hat, um sie abzuhalten, diesen Becher anzunehmen, diese Verführung, diese Täuschung des Teufels, diese Gedanken, die er ihnen eingibt. Die tanzen einen Freudentanz um diese Seele, wenn sie in die Ewigkeit rüber wechselt. Und sie erinnern diese Seele an jedes einzelne Zeugnis, das sie gehört haben. Und das arbeitet in ihnen die ganze Ewigkeit hindurch. Die Geister spielen ihnen diese Filme innerlich ab und sagen hier, Jesus hat einen Diener zu dir gesandt, auf die Straße. Der hat dir das Evangelium erklärt hat. Und ich habe dafür gesorgt, dass du das nicht annimmst. Und dann lachen sie diese Seele grässlich aus. Deswegen ist geistlicher Kampf dringend notwendig. Um jede Seele tobt ein extremer geistlicher Kampf. Satan verführt und täuscht immer noch. Und deswegen müssen wir wachsam sein. Erstmal für uns, aber dann auch im Gebet für die anderen. Weil das sind nichts weiter wie verführte Seelen. Amen. Es ist ein geistlicher Kampf. Und deswegen lernen die jungen Männer und jungen Frauen aus diesem Kindheitsstadium des Sofas mit dem Papa hinauszugehen und die Arbeit zu tun. Amen. Diesen Kampf zu führen für jede Seele. Amen. Gut, aber jetzt zu uns. Ich lese gleich nochmal von Daniel das vor, weil Daniel hat Gott auch gesehen. Und hier beschreibt er das, wie dann dieser Antichrist auftaucht, hier im Daniel 7. Und dann sieht er im Himmel eine Schau. Und er sieht Gott auf seinem Thron. Und er schreibt hier, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt ist, an Tagen sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß, das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron wie Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Und so beschreibt Daniel Gott, wie er ihn gesehen hat, einer, der alt ist an Tagen, sein Gewand schneeweiß, das Haar seines Hauptes wie reine Wolle und sein Thron waren wieder Feuerflammen und Räder am Thron, wie er immer das ausschaut, die sind auch aus brennendem Feuer. Und dann ein Feuerstrom, Vers 10, dann Daniel 7, ergoss sich und ging von ihm aus. Das ist nicht nur, dass der Thron aus Feuer ist, sondern von diesem Gott, dem du dienst, ist dein Vater, der Christus gesandt hat. Das ist deiner, wo du sagst, Abba, lieber Vater, das ist er. Feuerstrom ging von ihm aus und tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Stell dir mal dieses Szenario vor, eine riesige Gestalt auf dem Thron, herrlich, anzusehen. Voller Feuer. Dann geht ein Strom von Feuer von ihm aus. Und dann stehen Millionen von Menschen um ihn herum, ringsherum, und dienen ihm. Und das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Und ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn, also der Antichrist, führte. Und ich sah zu, bis dieses Tier, der Antichrist, getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. So, das ist mal sein Schicksal. Gott setzt sich und an einem bestimmten Punkt dreht er, sagt er, stopp, jetzt ist diese Weltgeschichte zu Ende. Jetzt setze ich der ganzen Sache ein Ende. Jetzt setze ich mich auf meinen Thron. Jetzt übe ich Gericht. Und dann liest du bloß dieser machtvolle Herrscher, der sich noch auftürmt und große Reden führt. Wie ein Hauch ist er verschwunden. Und wo landet er? Wieder im Feuer. So siehst du das? Das Feuer des Zorns, Vers 11, und das Feuer seiner Heiligkeit und Liebe in Vers 10. Deswegen ist es so wichtig, dass wir den erkennen oder kennen und erkennen, der von Anfang an ist. Gut, jetzt soweit dazu. Und jetzt tun wir mal das Thema noch weiter vertiefen, was ich auch vor 14 Tagen angefangen habe, also mit dieser galiläischen Hochzeit. Und das ist eine ganz starke Beziehung zu uns als Braut und gerade jetzt in dieser Zeit. Und was dort stattfindet, in dieser Zeremonie, hat Jesus eigentlich in seinen Worten immer wieder erwähnt. Und wenn du diese Hochzeitszeremonie einer galiläischen Hochzeit nicht verstehst, verstehst du eigentlich viele Worte von Jesus nicht und du wirst die Endzeit nicht verstehen. Weil in der Endzeit geht es nicht um Antichrist, geht es um ein großes Weltreich, sondern es geht darum, dass Jesus wiederkommt. Und wir wollen heute mal zwei Fragen nachgehen oder zwei Aspekte rausarbeiten. Warum kommt denn Jesus eigentlich wieder zurück? Warum? Und der erste Grund, warum Jesus zurückkehrt, hat er selber gesagt in Johannes 14, Vers 1 bis 3. Und er sagt, Jesus, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Die Jünger damals haben das verstanden, von was er spricht. Lasst uns mal mit hineinnehmen, damit wir das auch verstehen. Weil wir sind in derselben Situation jetzt hier. Diese Worte sind an uns gerichtet. Weil hier geht es im ersten Vers darum, euer Herz erschrecke nicht. Also wenn wir die Dinge sehen und hören draußen, auch was wir heute das Zeugnis hatten von der Bianca, wenn die Menschen, ich habe es einige Sachen auch gehört von Ex-Polizisten und so, was sich da alles so aufbaut im Land. Und die Menschen kommen in Unruhe, die haben Angst vor Bürgeraufständen, die haben Angst vor finanziellen Ruinen. Manche sind schon finanziell vollkommen fertig und die haben keine Perspektive, wann das mal aufhört. Die Welt weiß nicht mal, wie das weitergeht. Was kommt nach Juni? Ne? Und. So, und was sagt Jesus? Die Braut von Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Habt keine Furcht. Da spricht der Bräutigam zu seiner Braut. Und Jesus weiß, dass seine Braut, bevor er kommt, in solchen Situationen sich wiederfindet. Und dann sagt er, glaubt an Gott, den Vater, und glaubt an mich. Und so holt er die zwei Hauptpersonen, also neben der Braut, sind die weiteren zwei Hauptpersonen einer jüdischen oder galiläischen Hochzeit, der Vater des Bräutigams und der Bräutigam selbst. Die zwei haben eine herausragende Bedeutung in Bezug auf die Braut. Und darum sagt Jesus, glaubt an den Vater und glaubt an mich. Und dann sagt er, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn man nochmal zurückgeht zu dem Trailer, den ich das letzte Mal gezeigt habe, wo diese Verlobungszeremonie im Tor dieses Ortes Kana stattfand, Danach sind die Familien wieder auseinandergegangen. Das heißt, die Braut ist in ihr Haus zurückgegangen und hat ihren Teil getan. Und wir sprechen aber jetzt mal von dem, was der Bräutigam tut. Und das beschreibt uns Jesus eindeutig hier. Weil so ähnliche Worte sagt der Bräutigam zu seiner Braut nach der Verlobung und sagt, ich gehe hin und ich bereite dir eine Wohnstätte im Haus meines Vaters. Und meistens haben die damals nicht noch ein neues Grundstück dazu gekauft, weil das war sehr teuer, sondern wenn es ging, haben die ans Haus des Vaters, ans Elternhaus, noch ein weiteres rangebaut, wie einen Anbau gemacht. So, und das Ganze hat ungefähr ein Jahr gedauert. Circa ein Jahr hatte der Zeit, dieses Haus zu bauen, eine Stätte zu bereiten, dieser Bräutigam. Und genau das hat Jesus hier gesagt. Er sagt zu uns, seiner Braut, sagt, glaubt an den Vater und glaubt an mich. Also habt Vertrauen, dass ich genau das tun werde, was ich jetzt hier sage. Das heißt, ich gehe hin. Wir werden getrennt sein. Er weist sie schon darauf hin, dass er weggehen wird ins Haus des Vaters. Und das war noch vor Kreuzigung hier. Er sagt, ich gehe hin und bereite euch eine Wohnstätte im Haus meines Vaters in den Himmeln. Und ihr Lieben, das ist dein und mein Zuhause. Jesus, der Bräutigam, bereitet dir und mir ein Haus im Himmel. Deswegen haben wir hier keine bleibende Stadt. Deswegen sagt er, egal was hier passiert, erschreckt nicht. Das Gute wartet auf euch. Und selbst Paulus sagt, die Leiden und Bedrängnisse dieser Zeit sind es überhaupt nicht wert, darüber zu reden, im Verhältnis an der Herrlichkeit, die Gott der Vater an der Braut seines Sohnes offenbaren wird. Ihr Lieben, was vor uns liegt, liegt eine unbeschreibliche Herrlichkeit, die kein Mensch beschreiben kann. Und Paulus war am dritten Himmel, er sagt, ich kann es nicht rüberbringen, kein Mensch kann drüber reden. In dieser Ausführlichkeit. Deswegen, es liegt eine Herrlichkeit bereit. Und die vielen Leiden, die ihr hier durchmachen müsst auf der Erde, sind es nicht wert, dass man darüber redet. Du wirst es nicht mehr daran dran denken, wenn du in diese Herrlichkeit eintauchst. Und ein Teil dieser Herrlichkeit ist, Jesus baut dir ein Haus. Das war die Aufgabe des Bräutigams, ein Haus zu bauen und die Hochzeitsfeier vorzubereiten, nämlich die Tische einzukaufen, zu decken und für das ganze Hochzeitsmahl alle Vorbereitungen zu treffen. So, und wenn du da mehrere Söhne hattest als Vater, na, wie bei euch vier, das kann schon eine kostspielige Sache dann werden. So, aber der Bräutigam muss auch arbeiten, ne? Da muss er seinen Teil dazu beitragen. Kann nicht bloß zum Papa hier kommen. So, aber der Bräutigam war verantwortlich und der Vater hat es überwacht, eine Stätte zu bereiten. Und dann, wie in einer jüdisch-galiläischen Hochzeit, sagt der Bräutigam, ich komme wieder, um dich, meine Braut, zu holen, damit du dort bist, wo ich bin, und zwar für immer. Und wie ich schon erwähnt habe, dieser Warteprozess ging circa ein Jahr, aber nicht genau auf den Tag. Und diese galiläische Hochzeit gibt es in dieser Art und Weise weltweit nur dort. Nirgendwo anders. Weil das ist die einzigste Art von Hochzeitsfeier, wo weder Braut noch Bräutigam wissen, wann die Glocken läuten. Also wenn die Hochzeit soweit ist. Weder die Braut weiß es, noch der Bräutigam. Und selbst wenn der Bräutigam das Haus fertig hat und alles eingekauft hat und die Tafeln gedeckt sind, die Diener sind bereit, kann er auch nicht sagen, jetzt hole ich meine Braut. Sondern nur der Vater des Bräutigams hat die Autorität zu sagen, jetzt geht's los. Stell dir mal vor, Lukas, jetzt müssen wir warten, ne? Die Sache, die hast du alles fertig, die Sache, die wartet hier, Brot. Wann geht's denn los? Wir als Gemeinde warten, wann gibt denn dein Vater nochmal hier das Kommando, ne, zur Hochzeit? Ja, wir bereiten ja auch schon alles vor. Aber keiner weiß den Tag noch die Stunde. Ungefähr nach einem Jahr. Und dann sagt dein Vater, komm, es geht los. Mach dich auf aus den Niederlanden. Und dadurch, dass du einen weiten Weg hast, hatten wir genug Zeit Vorbereitung. Aber ja, und wir haben die Doku haben wir jetzt mal angeguckt, ich habe das bestellt. Es ist wirklich sehenswert, wie das dargestellt ist, wie das erklärt ist. Das öffnet dort den Blick so sehr für die Schrift. Du verstehst die Worte von Jesus, was er meint. Und du kriegst eine Sehnsucht auf den Tag, da der Bräutigam kommt. Leider gibt es das noch nicht in Deutsch, die Untertitel sind ablösend Englisch. Aber wer es versteht, kann es gerne mal ausleihen. Ist wirklich sehenswert und hörenswert. Vor allem die Szene dann in der Nacht. Weil der Bräutigam kommt immer in der Nacht. Er kommt immer circa vor oder mitten Mitternacht oder nach Mitternacht. So um Mitternacht rum. Also immer in der Nacht. Weil in der Nacht alle schlafen, außer die sind bereit, die Braut, ihre Brautjungfern und die Gäste, die zur Hochzeit geladen sind. Die müssen ungefähr, wenn das Jahr fast rum ist, müssen die jede Nacht bereit sein. Und das war schön dargestellt in der Doku. Die Braut schlief in ihrem Brautgewand, noch eine Decke drüber. Der Schleier hing da irgendwo am Haken. Ihre Brautjungfern hatten auch ihre weißen Kleider an, lagen dort mit ihr in dem Zimmer und waren alle Zeit bereit. Und das Schöne war, der Bräutigam, ne, da hat er zu diesem vergitterten Fenster rausgeschaut, wann ist denn so weit? Hatte den Tisch gedeckt und alles fertig, ja, das Haus war fertig und der Vater lächelt ihn bloß an. So. Und dann schlafen die zusammen in dem Zimmer und schön. Und eines Mitternachts, siehst du schön, wie der Vater sich aus seiner Decke wälzt, richtig breites Smiley, langer jüdischer Bart, so. Und smile, und da geht er zu seinem Sohn hin und der schläft fest und rüttelt ihn und sagt, es ist soweit. Und der springt hoch, wisst ihr, schnappt sich Schofar und bläst Schofar und dann die ihn begleiten, weil der Bräutigam kommt ja auch nicht alleine mit seinem Vater, sondern der hat auch seine Freunde, die ihn begleiten. Die müssen auch bereit sein. Die kamen angesaust mit Fackeln und also was du da denken kannst. Ne? Und dann ging's los und dann ist diese ganze Zeremonie. In dem Dorf war dann keiner mehr am Schlafen. Sind die durch die Dorfstraße gezogen zum Haus der Braut und die Braut hat das schon von Weitem, das Schofar gehört. Kennt ihr euch an das, was Jesus erzählt hat, Matthäus 25, wo die Zähne alle schlafen, die Brautjungfrauen und dann um Mitternacht wurde ein Rufen laut, der Bräutigam kommt. Und das war super dort dargestellt, der mit Schofar und Fackeln und großes Hallo zogen sie dann Richtung Haus dieser Braut. Und da musste die Braut und ihre Brautjungfern sofort fertig sein. Das Kleid hat sie an, Schleier drüber und dann ist sie raus auf die Straße. Und dann kam der Bräutigam da mit seinem Vater und dann hatte er zwei starke Freunde und die hatten eine Sänfte. Und dort wurde die Braut dann reingesetzt in die Sänfte und die wurde dann zum Haus des Vaters des Bräutigams in dieser Sänfte getragen. Und das ist ein Bild für die Entrückung. Und die Juden nannten das Fliegen der Braut. Also sie flog ins Haus des Bräutigams. So, und was wird mit uns passieren, wenn Jesus kommt? Wenn der Vater im Himmel in der Mitternachtsstunde der Welt. Jesus kommt in der Mitternachtsstunde der Welt, wenn es am dunkelsten ist. Wenn keiner damit rechnet, müssen die, die zu seiner Braut gehören, die geladen sind zum Hochzeit, alle Zeit bereit sein. Wenn alle anderen schlafen, sind wir bereit. Amen. Weil Jesus kommt in der Mitternachtsstunde der Welt. So, und wenn der Vater im Himmel seinen Sohn dann mal leicht auf die Schulter klopft, es geht los. Und Jesus, du hättest es müssen sehen in der Doku, der Bräutigam, der zappelt rum, sagt, ich habe alles fertig. Und guckt zum Fenster raus, da kann es gar nicht erwarten. Und der Vater sagt, ruhig, ich sag's, wenn es losgeht. Und genauso ist Jesus im Himmel, da ist er total aufgeregt, da will eigentlich schon lange kommen. Und der Vater sagt, Langmut. Es müssen noch viele Menschen gerettet werden. Gnade, Erbarmen, Langmut. Hab Geduld. Aber wenn der Vater dann das Kommando gibt im Himmel, dann ist es soweit. Und versteht ihr in diesem Zusammenhang, sonst, wenn du das Ganze nicht, diese Zeremonie nicht kennst, verstehst du die Aussage von Jesus nicht, wo er sagt, Keiner weiß Tag noch Stunde. Weder ich nicht, die Engel im Himmel nicht, sondern nur der Vater. Genauso war das bei der galiläischen Hochzeit. Nur der Vater des Bräutigams wusste, wenn es soweit ist. Nicht mal seine Frau, keiner der Bediensteten, nur der Vater. Und er hat gesagt, jetzt geht's los. Das ist alles prophetisch. Und das gibt es nur dort, diesen Zeremonie. Das ist alles prophetisch auf Christus, seine Gemeinde und den himmlischen Vater. Amen. Tja, und Jesus wird nicht selbst ins Schofar blasen, sondern wir lesen das zweimal in Korinther und Thessalonicher, dass ein Engel ein Schofar bläst, das Schofar Gottes. Und dann geht's los, wird Jesus seine Braut holen. Amen. Und er holt die Braut in das Haus seines Vaters und dort feiern sie 7 Tage lang die Hochzeit. Und könnt ihr euch erinnern, das erste Wunder, was Jesus tat, war, er verwandelte Wasser in Wein, eine sächsische großen Krüge. So, warum? Weil die 7 Tage gefeiert haben und irgendwann war der Wein alle. Und er hat, feiern mal 7 Tage. Okay. Auf jeden Fall nochmal zu den Gästen der Hochzeit. Das war dort auch schön dargestellt. Die Gäste, die dort an dieser Hochzeit dran teilgenommen haben, mussten ebenso in der Nacht bereit sein. Du sahst die dann aus diesen Häusern rauskommen und sie haben sich dem Zug der Braut angeschlossen. Und wenn die nicht bereit waren, konnten sie nicht zur Hochzeit rein. Und das war dann das Krasse. Das ist der Teil 2, warum Jesus kommt. Der erste Teil, warum kommt Jesus zurück, um die Frage mal eine Antwort zu geben mit diesen Schriftstellen. Jesus kommt zurück, um seine Braut zur Hochzeit heimzuholen, ins Haus des Vaters. Jesus kommt zurück, um dich und mich, die bereit sind, die Braut heimzuholen ins Haus des Vaters. Und wir werden fliegen in die Wolken dem Herrn entgegen, so wie die jüdische Braut auf ihrer Sänfte dem Bräutigam das Haus entgegenfliegt, bis sie dort angekommen ist. Amen. So, und dann war das aber auch sehr eindrücklich dargestellt, wie Jesus das ebenso erwähnt. Und das ist der zweite Grund, warum Jesus kommt. Als die Braut und der Bräutigam ja sowieso. Die Brautjungfern, die ganzen Verwandten und alle Gäste, das waren, sind ja ca. 50 bis 100 Gäste, die da eingeladen waren. Als die alle durch diese Holz, das war ja bei den Juden so, die hatten so eine Mauer um ihr Grundstück oder ums Haus und dann so ein Holztor. Und als die letzten dort rein waren, schlug der Hausherr bam, die Tür zu und schloss sie zu. Und diese Tür wurde 7 Tage nicht geöffnet. Während dieser 7 Tage fand drin die Hochzeitsfeier statt, mit allen, die bereit waren. Und dann sahst du verspätete Gäste, die nicht bereit waren. Die kamen dann und standen vor der Tür und wollten noch rein. Aber sie konnten nicht. Und die waren dann voll in Panik. Und das hat Jesus auch gesagt, die 5 törichten Jungfrauen, Matthäus 25, die da noch hingegangen sind, um dieses Öl zu kaufen, weil sie nicht genug Vorrat hatten, also eigentlich gar keinen, die kamen dann später wieder, standen vor dieser verschlossenen Tür und wollten rein. Und der Hausherr tat auf und sagt, ich kenne euch nicht. Ja, übelt der da noch. Und macht die Tür wieder zu. Wie gesagt, in der Doku war das ganz gut dargestellt. Und wenn du das mit diesen Schriftstellen vergleichst, siehst du erstmal den Ernst der Lage, wie wichtig es ist, bereit zu sein. 7 Tage zu. Egal, ob du das Einladungsticket vorzeigen kannst oder nicht. Vielleicht haben die zur Verwandtschaft gehört oder wie immer. Aber die waren nicht bereit. Wer nicht bereit war, die Tür war zu. Und das ist der zweite Grund, warum Jesus zurückkehrt. Der erste ist, um seine Braut heimzuholen. Und der zweite Grund ist, warum Jesus zurückkehrt, um uns vor dem kommenden Zorn Gottes zu retten. Amen. Oder zu bewahren. Diese Tür wird für 7 Tage geschlossen. Und die davor standen, waren Teil der großen Menschenmenge, die zurückgeblieben ist. Das heißt, Christen, die nicht bereit sind, wenn Christus kommt, weil die merken, die Mitternachtsstunde rückt näher und sich nicht vorbereiten, zubereiten, alle Zeit bereit sind. Darum hat Jesus zigmal gesagt, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann der Menschensohn kommt. Dann sagt er, Matthäus 25, sagt er, ich glaube Vers 44 oder so, Vers 13 und dann 42, 44, sagt er, der Menschensohn wacht und betet, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo er es nicht meint. Ihr denkt, es muss sonst was noch passieren, Jesus, aber er kann auch später kommen, wie er immer. Der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint, sagt er selber. Deswegen wacht und betet, damit ihr bereit seid. Weil die nicht bereit sind, die Tür geht zu, dann sind die zurückbleiben, Teil der großen Menschenmenge, die nicht an Gott geglaubt haben, der Gottlosen. Und über diese Gottlosen wird sich der Zorn Gottes ergießen, wie es in der Offenbarung geschrieben steht. Seht ihr das? Diese Liebe der Erlösung für jeden Menschen, weil zur Braut kann jeder dazukommen. Das Angebot ist für jeden Menschen. Wer das ablehnt, diesen Kelch der Liebe des Vaters nicht annimmt, trinkt den Kelch des Zorns bis zur Neige. Jesus hat es selber gesagt, es gibt keinen Zwischenweg. Jesus hat es selber gesagt und hat im Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, also wer diesen Becher annimmt, der Liebe des Vaters und der Liebe des Sohnes, des Bräutigams und des Bräutigams Vaters, wer an ihn glaubt, wer das annimmt, dieses Opfer, der hat ewiges Leben, der ist Teil der Braut, der darf die Ewigkeit bei Gott verbringen. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das ewige Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Amen. So wie du diesen Kelch von Jesus, diesen Verlobungskelch, dieses, was wir am Abendmahl feiern, dieses Blut des neuen Bundes, wenn wir das trinken, haben wir Vergebung der Sünden. Das nimmst du alles an. Und du nimmst es an, dass Jesus diesen Zorn auf sich genommen hat und dass du frei bist. Wer das aber nicht annimmt und zurückweist, hat das Leben nicht. Das heißt, er hat keine Vergebung, kein ewiges Leben. Und der Zorn Gottes bleibt auf diesen Menschen, weil er dieses Gnadenangebot Gottes nicht angenommen hat. So, und das, diese zwei Dinge gibst. Bereit, rein, 7 Tage pure Freude. Du kriegst gar nicht mit, was da draußen vor der Tür geschieht. Du kriegst im Himmel, im Haus, das Jesus dir bereitet hat, nicht mit, was hier unten geschieht. Aber die nicht bereit sind, sind Teil der großen Masse, über die sich dieser Zorn ergießen wird. Jesus kommt als zweites, um seine Braut vor dem kommenden Zorn Gottes zu bewahren. 1. Thessalonicher 1,10. Das ist Teil des Evangeliums, ihr Lieben. Das ist Teil der guten Botschaft und das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Freude, das ist unsere Zuversicht. Wenn die Mitternachtsstunde immer näher rückt, wissen wir, dass gegen Mitternacht jemand kommt, der uns heimholt, weil das Haus fertig ist, das Hochzeitsmahl ist gedeckt. Und vor Jahren schon habe ich mal ein Zeugnis gehört von einem Bruder, der war auch starker Lobpreiser, der hat sich zu Hause aufs Bett gesetzt, hat Gitarre gespielt, hat den Herrn angebetet im Geist, in der Wahrheit, war völlig versunken der Gegenwart Gottes und plötzlich fand er sich im Himmel wieder. Und unbeschreiblich viel Bewegung. Die Engel schossen vorbei an ihm, hier und da und dort und dort und dort. Er stand da und hat die an ihm vorbeizischen. Und dann ist ihm eine Verwandte, ich glaube eine Tante, die schon länger, die auch dem Herrn treu gedient hat, die schon gestorben war, die ist ihm dann begegnet und hat gefragt, Mensch, was ist denn hier los? Und da hat seine Tante gesagt, die Vorbereitungen für das Hochzeitsmahl des Lammes sind fast zu Ende. Die Engel bereiten alles vor. Das Zeugnis ist ja schon etliche Jahre alt. Und dann war er wieder drin, fand sich an seiner Gitarre und hat weiter angebetet. Das ist unsere Hoffnung. Wir sind dazu berufen, an diesem Hochzeitsmahl daran teilzunehmen. Offenbarung 19, selig ist, wer daran teilnimmt. Und Jesus befreit uns vor dem kommenden Zorn. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Seinen Sohn, also Gott, Jesus aus den Himmeln zu erwarten, der aus den Toten auferweckt, den Gott aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Den Sohn Gottes zu erwarten, der uns heimholt, Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. So hat Paulus diese zwei Gründe, warum Jesus kommt, in einem Satz zusammengefügt. Dann sagt Jesus in Lukas 21, Vers 36, sagt er: Wacht und betet, damit ihr gewürdigt werdet, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Menschensohn zu stehen. Wieder hast du das. Wacht und betet zu jeder Gelegenheit, also alle Zeit, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll. Was denn? Der Zorn Gottes. Diesem zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Oder Offenbarung 3, Vers 10. Das sind lauter Stellen, die davon sprechen, wo Jesus selbst sagt an die Gemeinde in Philadelphia. Er sagt dort: Weil du das Wort des Ausharrens auf mich bewahrt hast. Was ist das Wort des Ausharrens? Das ist dasselbe, was eine Braut bewahrt hat. Die Braut, um jetzt mal diesen Teil wieder zu beleuchten, hat natürlich dieses Jahr der Vorbereitung auch nicht untätig verbracht, sondern sie hat sich ein Brautkleid nähen lassen, zubereitet, wunderschön. Und die ganzen Zubehör, was sie noch mitnehmen wollte. Sie hat sich selber reingehalten, sie hat keinen Blick für einen anderen gehabt. Ihr Herz war erfüllt mit Liebe und Sehnsucht und Erwartung. Wann kommt endlich mein Geliebter? Wann ertönt der Schall des Schofars? Jeden Abend hat sie sich hingelegt, dann wo die Zeit langsam ran war, und hat gedacht, heute Nacht. Irgendwann schläft man dann vielleicht auch mal. Ne? Aber ich denke, die ersten Nächte, dann hat die Braut nicht geschlafen. Vor Aufregung. Aber dann irgendwann kommt die Müdigkeit des Körpers und sie ist eingeschlafen. Und du musst bereit sein. Aber sie war voller Erwartung. Und das muss unsere Haltung sein jetzt. Voller Erwartung, dass Jesus kommt, und voller Freude, dass du Bruchteil von einer Sekunde verwandelt wirst. Dein Körper vollkommen herrlich, wie der von Jesus. Und du wirst eins mit ihm sein in alle Ewigkeit. Und da sagt Jesus, weil du dieses Wort vom standhaften Ausharren dranbleiben, weil es verzieht sich. Ja? Der Bräutigam kommt erst, wenn der Vater sagt, es ist soweit. Ausharren, weil du dieses Wort bewahrt hast. Das ist ein Kennzeichen der Braut von Jesus. Sie harrt aus, sie bleibt dran, sie erwartet ihn und lässt ihn nach. Und weil diese Christen hier, die an dir das Vers 10 schreibt, Jesus, weil die dieses Wort des Ausharrens bewahrt haben, sagt er, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen, oder aus dieser Versuchung heraus. Jesus nimmt seine Braut dort raus. Petrus sagt uns dasselbe nochmal. 2. Petrus 2, Vers 4 bis 9. Und dort beschreibt Petrus verschiedene Gerichte, die schon mal stattgefunden haben, wo Gott seinen heiligen Zorn gezeigt hat, wie er eigentlich ist. Und das erste, Vers 4, betrifft diese gefallenen Göttersöhne, die zu den Menschen Frauen eingingen, wo die Nephilim rauskommen am Ende und zur Zeit von Noah. Und die sind gefesselt im Abgrund, also im Tartarus, so griechischer Begriff. Dort werden sie seit zur Zeit Noahs, werden die gefangen gehalten bis zum Tag des Gerichts, wo sie ins ewige Feuer geworfen werden. So hat Gott sofort diese 220 oder 270 gefallenen Göttersöhne, hat er dort gefesselt. So, und er hat, Vers 5, Gott hat die alte Welt nicht verschont, sondern nur Noah, den Verkünder der Gerechtigkeit, als Achten bewahrt, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Das heißt, Noah hat 100 Jahre an dieser Arche gebaut. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Er hat die Menschen gewarnt. Die wollten ihm aber nicht glauben. Die wollten ihm nicht zuhören. Die haben einfach gesagt, es geht alles so weiter. Hier kommt kein Gericht. Bau nur du weiter deine Arche hier. Kannst ein Museum draus machen. Hier kommt nie Wasser in die Wüste. Er predigte 100 Jahre. Er harrte aus. Er wusste, das Gericht kommt und hat die Menschen gewarnt. Meine Frage bei der ganzen Geschichte ist, nur Noah, der Verkündiger der Gerechtigkeit und seine Familie, insgesamt 8 Personen wurden gerettet. Keiner hat es gehört, keiner hat ihn ernst genommen. Alle haben sie ihn ausgelacht, verspottet. Eben, Jesus sagt, es wird sein wie zu den Zeiten Noahs, bevor er kommt. Die Braut von Jesus wird Zeugnis geben, sie wird die Menschen warnen. Sie wird sagen, das Gericht kommt. Sie wird den Menschen sagen, dass Jesus bald zurückkehrt. Aber ich sage den Leuten auf der Straße, seid ihr bereit, Jesus kommt bald zurück. Das ist Teil des Evangeliums. Du musst die Leute warnen in Liebe, aber in Klarheit, weil die Konsequenzen, wenn die Tür zu ist, ist extrem. So, aber damals haben die Menschen nicht gehört, heute beten wir, dass sie hören. Zumindest ein ganzer Teil. Vers 6, und auch die Städte Sodom und Gomorra äscherte Gott ein und verurteilte sie zum Untergang, womit er künftigen Gottlosen ein warnendes Beispiel setzte. So hat Gott an Sodom und Gomorra ein warnendes Beispiel gesetzt, hat gezeigt, dass sein Zorn genauso feurig ist wie seine Liebe und hat diese zwei Städte eingeäschert, nachdem er Lot und seine Familie rausgeholt hat. Während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen, mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihm wohnte, Tag und Nacht seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Das heißt, Lot lebte mit seiner Familie, hat er bewusst dort sich das ausgewählt, so hat er gemacht, er lebte dort drin. Und er quälte seine Seele mit den Sünden, die um ihn herum stattfanden. Ein geistlicher Leiter hat vor kurzem mal gesagt, Gott müsste sich bei den Menschen von Sodom und Gomorra entschuldigen, im Vergleich zu dem, was jetzt in der westlichen Welt an Sünde und Perversion stattfindet. Aber Gott hat Sodom und Gomorra als Gleichnis gesetzt, wie Gott mit denen verfährt, die in Sünde beharren, die sich nicht warnen lassen. Heute ist es, wird deine Seele gequält, wenn du sowas hörst. Wenn du sowas siehst. Homosexualität, Lesbianismus, LGBT, diese ganze Richtung. Also noch verrückter geht es nicht mehr. Was, ne? Gender Mainstream. Wird deine Seele gequält, wenn du diese Abtreibungszahlen hörst. Ich habe in letzter Zeit mehrere solche Petitionen unterschrieben, weil solange man noch kann, kann man auch in dieser Art und Weise für die Gerechtigkeit einstehen. Solange es noch Leute gibt, die solche Petitionen verabschieden. Und preist dem Herrn, Herr Uwe, du hast letztens im Frühgebet gesagt, diese Petition hatte Erfolg. Wir haben gebetet und du kannst mit einer Petition, solange wie das noch geht, unterstützen. Und zwar hat unser, na, der so da oben fürs Land zuständig ist, der Innenminister, hat ein Gesetz Entwurf ins Rollen gebracht, dass Jugendliche ab 14 ihr Geschlecht selbst entscheiden können. Gab es sowas in Sodom und Gomorra? Nee. Macht das jemand, der ein C in der Partei hat? Ja. Welcher C ist das, dem da dient? So, da haben wir dagegen gebetet, so, und haben Petitionen unterschrieben. Und jetzt kam, aufgrund der Petition, wurde dieser Gesetzesentwurf erstmal zurückgestellt. Danke, Jesus. Predige die Gerechtigkeit. Nutze alles, was du noch hast. Wird deine Seele gequält, wenn du sowas hörst? Lass uns beten, dass das nicht geschieht, was geplant wird. Wenn du siehst, wie der Baum da draußen ausschaut, sowas ist geplant als Bundeskanzler, dann nimmt diese Talfahrt. Die haben alles in ihrem Programm. Wo Sodom und Gomorra nur ein Schatten ist, ein Sandkasten. Lasst uns beten und lasst uns die Möglichkeiten nutzen, dagegen was zu tun. Amen. Damit Gott Gnade schenkt. Aufwachen, ihr Lieben. So, und Vers 9. So weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechtigen aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Und so zieht Petrus dieses Summa Summarum aus den verschiedenen historischen Gerichten. Und so wie Gott das damals mit Noah und Lot gemacht hat, so macht Jesus das mit seiner Braut. Er wird sie herausholen, die Gottesfürchtigen weiß Gott immer zu erretten. Die, die Gott dienen, die dieses Opfer angenommen, die Liebe des Vaters angenommen haben, die umgekehrt sind und ein gottesfürchtiges Leben führen, die werden auf jeden Fall dem zukünftigen Zorn entfliehen. Amen. Und dazu kommt Jesus zurück, um seine Braut dort herauszuholen. Ab und zu kann ich euch nur empfehlen, schaut mal auf die Website, auf die Prophetien, die wir reingestellt haben. Ab und zu ist gut, wenn man die wieder mal durchliest. Auf diese Art und Weise sind nur Leute hier dazugekommen, also in Kontakt mit uns gekommen, weil die Prophetien gelesen haben. Ich habe jetzt keine so neueren drin, so, sondern alte, 50 Jahre, 53 Jahre, 55 Jahre alte Prophetien, wo sich schon fast alles erfüllt hat. Das sind echte Prophetien. Und wenn sich das alles erfüllt hat bereits, was 1968 unvorstellbar war, der Missionar in Norwegen, der diese Prophetie dieser alten Omi gehört hat, die gottesfürchtig war, die in der Vision das gesehen hat, diese Zeit, wie es auf der Erde ausschaut, kurz bevor Jesus zu wiederkommt. Der hat damals gesagt, niemals. Hat es zusammengefaltet in seinen Schreibtisch. Niemals. Sie hat vier Wellen genannt. Die sind alle schon über Europa drüber. Alle vier Wellen, die sie genannt hat. 1998 hat er es wieder rausgeholt, weil er gesagt hat, Mensch, ist doch soweit. Die Frau hat recht. Er hat zu ihr gesagt, das wird nie passieren. Die Frau hat Tränen in den Augen. Er hat gesagt, ich gehe zum Herrn, sagt sie. Du wirst das alles erleben. So, und es ist wichtig, das nochmal durchzulesen. Ich sah die Zeit kurz bevor Jesus kommt und der dritte Weltkrieg bricht aus. Ich sah die Ereignisse mit meinen natürlichen Augen. Ich sah die Welt wie eine Art Globus. Ich sah Europa, ein Land nach dem anderen. Ich sah Skandinavien, ich sah Norwegen. Ich sah gewisse Szenen, die stattfinden werden, unmittelbar bevor Jesus wiederkommt, kurz bevor das letzte große Unglück stattfindet. Ein Unglück, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben. Und damit meint sie den dritten Weltkrieg. Und das ist etwas, wo die Gerichte dann anfangen. Wenn du es mal liest, die Siegel, die gebrochen werden, das erste kommt das weiße Pferd, das ist noch was anderes. Dann als zweites kommt das rote Pferd und es nimmt den Frieden von der Erde. Der rote Reiter. Und das ist der dritte Weltkrieg. So. Und sie hat es gesehen. Sie nannte vier Wellen. Die erste Welle, bevor Jesus wiederkommt und kurz bevor der dritte Weltkrieg ausbricht, wird es eine Art Entspannung geben, wie wir sie nie zuvor gehabt haben. Es wird Frieden sein unter den Großmächten in Ost und West und es wird ein langer Frieden sein. Haben wir alle erlebt, die DDR. Ne? Konnten wir das vorstellen zu DDR-Zeiten, dass ein Frieden herrscht zwischen West und Ost? Nee. Hat sich alles erfüllt. Ein langer Friede. Ist jetzt schon 30 Jahre her. In dieser Friedensperiode wird in vielen Ländern abgerüstet werden, auch in Norwegen. Und wir werden nicht vorbereitet sein, wenn der Dritte Weltkrieg losbricht. Er wird auf eine Art und Weise beginnen, die niemand erwartet hat, von völlig unerwarteter Seite. So, und sie beschreibt den Beginn dieses Zornes Gottes, wie er auf die Erde losbricht, als den Dritten Weltkrieg, den sie in einer Vision gesehen hat. Sie beschreibt es noch näher hier, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Lest euch mal durch. Sie beschreibt das alles, wie, was sie da gesehen hat. Aber bevor, kurz bevor dieser Krieg ausbricht, kommt Jesus und holt seine Braut, um sie nach Hause zu holen und vor dem kommenden Zorn zu bewahren. Amen. Lasst uns bereit sein. Diese Dinge können plötzlich geschehen. Guck mal, wie schnell sich das dieses Jahr auch wieder aufgeputscht hat in Russland und Ukraine. 90.000 Russen oder Dunkelziffer noch viel höher. Russische Armee wurde dort versammelt. Ich habe vor 14 Tagen, 3 Wochen, hat mir der Oleg, kennt ihr alle, ne? Schabakow, aus Mykolaiv, der fährt ja regelmäßig an die Front, hat mir ein Foto geschickt, wo er in voller Uniform war und hier Schutzweste, schusssichere Weste. Der Helm lag daneben, da stand er an so einer Art Schützengraben und war mit seinem Team schon wieder an der Front vorne und hat für die Leute gebetet und Frieden gebetet. Das ist ein mutiger Mann, ne? Weil es gab ja jeden Tag Tote, dann die Russen schießen ja auch, oder die Separatisten. So, und er hat aber dann später geschrieben, dass er nicht glaubt, dass dieser Konflikt eskaliert. Und preis dem Herrn, es ist auch so, ne? Die Russen haben einen Teil ihrer Streitkräfte wieder abgezogen. Aber so schnell kann das geschehen. Sie beschreibt den Dritten Weltkrieg, dass er beginnt in einer herkömmlichen Art und Weise, aber dass er endet im Nuklearkrieg, wo die ganze nördliche Hemisphäre nicht mehr bewohnbar sein wird. So hat man gedacht, das kann nie passieren, weil wenn er auf den roten Knopf drückt, weiß er, dass er das genauso zurückkriegt, dass sein Land genauso trifft. Was ist passiert, was viele nicht wissen? Im Februar diesen Jahres hat der General der amerikanischen Streitkräfte, der über das gesamte amerikanische Nuklearwaffenarsenal gesetzt ist, hat die Grundsatzentscheidung revidiert. Weil bisher hatten die Grundsatzentscheidung, wir sorgen auf jeden Fall dafür, dass kein Nuklearabtausch stattfindet mit Russland und China. Das haben die im Februar zurückgenommen und haben ihren Grundsatzaussage jetzt so formuliert, wir können es jetzt nicht ausschließen, dass es zu einem Nuklearabtausch mit Russland und China kommen wird. Das geht alles, was die Dame gesehen hat. Aufwachen, bereit sein, ihr Lieben. Versteht ihr, es geht nicht um, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht, die Dinge sind verheißen und Gott warnt seine Gemeinde eigentlich hier schon seit 53 Jahren, dass diese Dinge kommen. Wacht auf, 53 Jahre lang. Gott ist gut, er bereitet seine Gemeinde vor. Weil die Dinge müssen geschehen. Muss den kennen, der von Anfang an ist. So, jetzt diese 2 Gründe, warum Jesus kommt, jetzt nochmal zu uns. Der Teufel versucht wirklich, er setzt alles daran, um die Braut zu hindern, bereit zu sein. Er setzt alles daran, dich zu täuschen, dich zu verführen. Nicht bloß die Ungläubigen, dass sie das Opfer von Jesus nicht annehmen, sondern er täuscht und verführt, oder will es zumindest, jeden Christen, dass er schläft und nicht bereit ist. Sagt, das ist alles Utopie. Denkt an die Juden im Dritten Reich. Die waren in hochrangigen Positionen Ärzte, Wissenschaftler. Die waren so schlau, Gott hat das Volk ja gesegnet. Das waren Wissenschaftler, Ärzte, Musiker. Die waren so talentiert, die waren so fest in der deutschen Gesellschaft integriert, dass die gesagt haben, nee, niemals. Es gab ja Warnungen in den jüdischen Gemeinden, ne? Verlasst Deutschland, geht nach ins Ausland. Ja. Die wollten es ohnehin wahrhaben. Gott hatte sie auch gewarnt. Aber seid bereit. Einfach nur bereit. Wachsam, wenn der Mitternachtsruf erschallt, der Bräutigam kommt, dass wir mit dabei sind, um diesen Zorn zu entfliehen. Aber der Teufel versucht wirklich alles, um die Braut daran zu hindern, sie einzuschläfern, zu verführen, an die Welt zu binden und so weiter und so fort. Und Jesus hat uns davor ebenso gewarnt, so sagt er in Offenbarung 3, Vers 11, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Siehe, ich komme bald und unsere Aufgabe ist auszuharren und das festzuhalten, einfach nur festzuhalten, was wir empfangen haben, nicht loszulassen. Jesus hat einen Ehevertrag mit dir geschlossen. Lass das nicht los, lass deine Verheißung nicht los, lass diese Liebe nicht los. Egal, wie die Ungerechtigkeit überhand nimmt, die Liebe darf in unseren Herzen nicht erkalten. Die Liebe Gottes ist das Einzigste, was dich überwinden lässt. Die Liebe Gottes ist so ein verzerrtes Feuer. Amen. Denk dran, die ist voller Feuer, die Liebe Gottes, wie der Zorn. Aber wir sind nicht für den Zorn, den hat Jesus für uns. Was bleibt da für uns? Nicht das Feuer des Zorns, sondern das Feuer seiner Liebe. Und wenn dieses Feuer seiner Liebe in uns brennt, sagt der Johannes, setzt es uns frei von der Furcht. Lass die Liebe in dir brennen. Halte das fest, was du hast, damit niemand deine Krone, die Krone ist, wird dir aufgesetzt. Das ist die Krone der Braut. Wenn du bei Jesus ankommst, stell das vor, du wirst entrückt, du bist mit Jesus und dann geht es hinein in das Haus des Vaters. Und der Vater selbst sagt seinen Engeln, kommt, die Treuen, die an mein Opfer, also meine Liebe geglaubt haben, an meinen Sohn, gebt ihm jedem eine Krone. Und du wirst gekrönt als Braut von Jesus. Amen. Um gemeinsam mit ihm dann im Tausendjahrreich zu regieren. Aber du erhältst eine Krone, eine Belohnung dafür, dass du einfach nur festgehalten hast. Ihr Lieben, das ist Gnade. Halte nur fest, harre aus und sei bereit. Amen. Damit niemand dir deine Krone nehme. In diesem Sendschreiben an die Gemeinde Philadelphia, das ist eigentlich diese Gemeinde, die Charakteristik hat der Entrückung oder der Brautgemeinde. Da ist nicht viel, was Jesus erwartet, sondern halt nur fest an mein Wort, harre aus, tue mein Wort, halte mein Wort, harre aus und halte fest. Und so ähnlich, wenn du nochmal zurück auf diese Doku, dasselbe hat die Braut gemacht. Die hat sich vorbereitet, hat Haus gehabt, hat festgehalten an ihrem Bräutigam, dass er nicht zu spät kam, dass er kommt. Sie war einfach bereit, sie war auf ihn fokussiert. Mehr hat man damals von einer Braut nie erwartet und mehr erwartet Jesus von dir auch nicht. Aber da gibt es diesen Druck der Verführung, dieser Täuschung, denn der Feind, der dich dort davon abhalten will. Und das Erste spreche ich nochmal an, das andere kommen wir dann heute nicht mehr dazu. Es gibt drei Punkte, es gibt noch mehr, aber drei, damit es überschaubar ist, die dich täglich angreifen, wo Satan die Braut von Jesus von dieser Vorbereitung abbringen will. Das Erste ist Verführung. Verführung und Täuschung. Wovor hat Jesus am meisten gewarnt? Wovor hat er am meisten gewarnt? In Matthäus 24. Er spricht drei oder viermal, lasst euch nicht verführen. Er fängt das der erste Vers und dann geht es weiter, selbst wenn die Auserwählten, es wäre möglich, so krass wird das, dass selbst die Auserwählten verführt werden könnten, aber Gott bewahrt sie. Die Kraft der Verführung und der Täuschung in der Gemeinde Jesu wird extrem werden. Und ihr kennt es schon mal im Vorfeld, die andere Prophetie, die ich dort, die wir mit abgelichtet haben, die ist so alt wie ich, 1965, also 56 Jahre alt, von Stanley Fordham, ein Missionar der Pfingstbewegung, der Worte der Warnung von Jesus erhalten hat, vor 56 Jahren, die exakt unsere Zeit betreffen. Und es geht um die Verführung der Braut. Diese Täuschung. Denn in 2. Korinther 11, 2 bis 4 warnt Paulus auch die Korinther damals. Ich habe euch Christus als reine Jungfrau zugeführt. Und wie die Schlange im Garten durch Täuschung und List Adam und Eva verführt hat, sehe ich, wie jetzt etwas bei euch am Werk ist, in der gesamten Gemeinde Korinth, um euch von der Einfalt Christus gegenüber abzuführen. Das heißt, dieser verführerische Geist war in der Gemeinde von Korinth und Paulus warnt sie. Die Braut soll verführt werden. Und dann sagt er, es sind Leute gekommen, die predigen euch einen anderen Christus. Und mit dem anderen Christus kommt ein anderer Geist. Sie bringen euch ein anderes Evangelium. Die Braut von Jesus wird verführt durch falsche Lehre über Christus. Und eine falsche Lehre über Christus ist nicht so einfach, ist eine falsche Lehre, bringt einen anderen Geist. Und dieser andere Geist ist der Geist des Antichristen. Und dieser Geist des Antichristen ist in der Gemeinde wirksam. Und er raubt die Liebe, er raubt diese Erwartung mit einem anderen Evangelium oder einer Vermischung. Und Johannes, wieder dieser Johannes, hat mit diesem Geist zu tun gehabt, zig Jahre. Und da sagt 1. Johannes 4,4, sagt er, da glaubt nicht jeden Geist, der ausgegangen ist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele verführerische Geister ausgegangen in die Welt, um die Gemeinde zu verführen. Und wenn es vor 2000 Jahren so war, umso wie viel mehr jetzt. Und da sagt er, jeder Geist, der nicht bekennt, dass der Sohn Gottes in menschliches Fleisch gekommen ist, für uns starb, auferstand, in den Himmel auffuhr und wieder zurückkommt. Ich habe mal ein bisschen erweitert, aber das ist das ganze Evangelium. Jeder Geist, der diesen Christus nicht bringt, ist nicht von Gott und es ist der Geist des Antichristen. Antichrist bedeutet anstelle oder gegen Christus. Das ist lange bevor dieser Weltherrscher, da wird irgendwann mal kommen. Aber ihr habt gesehen bei Daniel, wenn der Altest an Tagen sich setzt auf seinem Feuerthron, ist das Ding weg. Der Geist des Antichristen ist viel gefährlicher als wie der Antichrist selbst. Und der ist in der Gemeinde wirksam, schon 2000 Jahre. Und er schiebt den wahren Christus zur Seite und setzt einen falschen Christus dahin. Anstelle oder gegen Christus heißt Antichristus, also vom Griechischen her. So, und wie Paulus das bei den Korinthern schon beschreibt, verführt von der Schlange durch List, durch einen anderen Christus, ein anderes Evangelium, einen anderen Geist. Und ich sage euch klipp und klar, wenn ihr jemand hört, der diesen Christus nicht bringt, ich bleibe bei diesem Thema der Grundlagen oder was das Evangelium ist, weil das ist weil ich euch liebe, weil das überlebensnotwendig ist. Es sind viele da draußen, die diesen Christus nicht predigen. Der ins Fleisch kam, der begraben wurde, der am dritten Tag auferstanden ist, der in den Himmel aufgefahren ist und der wieder zurückkommt. Wenn du das nicht hörst, wenn jemand diesen Christus nicht bringt, ist er beeinflusst vom Geist des Antichristens. Höre ihm nicht zu, dass du nicht unter diesen Einfluss kommst. Leute, die unter diesen Einfluss kommen, sind wie Gehirn gewaschen, die erkennen die Wahrheit nicht mehr. Christus, es geht nur um ihn am Ende. Der Feind ist schon seit Jahren dran, die Grundlagen aus der Gemeinde zu stehlen. Wenn die Grundlagen nicht mal da sind, hast du einen anderen Christus, da kommt sonst was rein. Das hat diese Oma 1968 prophezeit. Das war die zweite Welle. Ich sehe nicht recht, ich habe das wieder mal gelesen, weil man liest dann oft drüber weg. Die zweite Welle, weil ich mich immer gewundert habe, schon viele Jahre, warum kommen verschiedene Lehrmeinungen, warum kommen jetzt Dinge rein? Das Evangelium ist einfach, das Wort Gottes ist einfach, der Heilige Geist erläutert das. Wir brauchen keine Sonderoffenbarung, dies, das und jenes. Die Grundlagen sind die Grundlagen, das schon seit 2000 Jahren. Amen. Warum kommt jetzt so viel rein, um das abzuändern? Nee, es ist jetzt anders. Die Oma hat es prophezeit. Zweite Welle. Unter den Christen wird eine laue Haltung ohnegleichen entstehen. Ein Abfall vom wahren, lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht offen sein für ernste, ermahnende, prophetische Verkündigung, bevor Jesus kommt. Sie wollen nicht wie früher über Sünde, Gnade, Gesetz, Evangelium, Buß und Besserung hören. Stattdessen kommt ein Ersatz, das Wohlstandsevangelium. Alles wird nur darum gehen, Erfolg zu haben, etwas darzustellen. Es wird um materielle Güter gehen, Dinge, die Gott niemals uns auf diese Art und Weise versprochen hat. Kirchen, Gebetshäuser, freikirchliche Gemeindehäuser werden immer leerer werden. Statt der Verkündigung, wie wir sie seit Generationen hindurch gewohnt waren. Dieser Satz ist mir regelrecht angesprochen. Ich sage, ja, das beobachte ich schon Jahre. Die Verkündigung, die die Alten gebracht haben, seit vielen Generationen haben die immer dieselbe Botschaft gebracht. Und plötzlich tauchen solche Leute auf und die sagen, nee, das ist heute anders. Statt der Verkündigung, wie wir sie durch Generationen hindurch gewohnt waren, zum Beispiel sein Kreuz auf sich nehmen, Jesus nachfolgen, wird Unterhaltung, Kunst, Kultur, die Kirchen, Gebetshäuser, Kapellen erobern. Dort, wo man um Erneuerung, Heiligung und Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu flehen, dringen sollte. Und so ähnlich haben sie den letzten Gebetsabend erlebt. Ohne dass ich das gesagt habe, das hat der Heilige Geist gemacht. In den Gebetsveranstaltungen für die Menschen draußen beten, aber auch selbst für uns und für die Gemeinden, um Erneuerung, Heiligung und Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu flehen dringen sollte. Das wird in zunehmendem Maße sein, kurz bevor Jesus wiederkommt. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 hat Paulus das prophezeit. So. Und mitten, da sagst du, die schreien alle nach der großen Erweckung. Ja, der Geist Gottes kommt auf die Vorbereiteten, die die Grundlage des Wortes haben. Aber es wird dieser Trend des Abfalls von den Grundlagen, von dem, was seit Generationen gepredigt wurde, da nimmt immer mehr zu. Und parallel dazu gießt Gott seinen Geist auf die, die in seinem Wort stehen. Das wird alles gleichzeitig passieren. Und dieser Abfall nimmt immer mehr zu. Gemeinden, Länder, die früher führend waren, die Erweckung hatten, die gebrannt hatten im Geist, die sind jetzt beeinflusst von diesem Word of Faith Movement, also diesen Glaubensdings da, wo es nur um Wohlstand geht, ob du zwei neue Autos hast oder drei, also nur um materielle Dinge. Ich habe jetzt von einem Bruder gehört, der in Afrika viel unterwegs war, in Nigeria und Sambia oder in solchen Ländern. Uganda, John Malinde, der hat geschrieben, er kriegt Nachrichten von pfingstlich-charismatischen Leitern, die zu ihm geschrieben haben, du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier los ist. Hier geht es nur noch um Wohlstand, um Geld, um Reichtum und die Leute werden manipuliert, ihre letzten Cents noch zu geben. Dann sagt er, siehst du den Pastor da, zwei Mercedes, dann noch ein BMW SUV, und ein 3 Meter Fernseher und lauter Zeugs. Das lernen die von Amerika, von dieser Wohlstands-Evangeliumsbewegung, dass es nur noch darum geht. Und Uganda, die früher gebrannt haben für eine Erweckung, greift das wie ein Feuer. Sagt er, die christlichen Radiosendungen und Fernsehsender sind nur noch von diesen, also dieser Glaubensbewegung gefüllt. Und die früher, die in Afrika ist eigentlich, natürlich ist auch Erweckung dort, aber viele, die früher gebrannt haben, sind für Jesus, sind jetzt brennen fürs Geld. Das hat er in Südamerika genau dasselbe. Das hat die Oma prophezeit. Und das wird zunehmen, hat sie gesagt, bis dass Jesus wiederkommt. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Das ist das deutliche Zeichen, dass die Mitternachtsstunde kommt. Davor hat Gott auch diese andere Prophetie, ich kann jetzt als Zeitgründen nicht darauf eingehen, vielleicht das nächste Mal von diesem Stanley Fordham, hat Gott vor 56 Jahren, hat Jesus ihn so deutlich gewarnt, dass das kommt. Und dieser Bruder, das war ein Revivalist, das war einer, der auch Erweckung erlebt hat. Und da sagt, Mensch, ich begreife nicht, was dort los ist. Und die an dem festhalten, der Botschaft, die seit Generationen verkündigt wurde, stehen plötzlich da als Außenseiter, als religiös, wie es heute ist. Ne? Gibt doch Leute, die hier im deutschsprachigen Raum solche Sachen raushauen oder die den deutschsprachigen Raum beeinflussen. Die sind dann religiös. Haben den neuen Bund nicht verstanden, seit 1700 Jahren. Der andere von Singapur, Joseph Prince, ja, man muss aber ein paar Namen nennen hier, weil das ist so gefährlich. Ich habe echt zurückgehalten. Aber man muss die Leute mal beim Namen nennen. Joseph Prince sagt, dass die alten Erweckungsprediger, Finney und was weiß ich, die alten seit Generationen, die Hunderttausende zum Herrn geführt haben, die waren straff religiös, die waren noch voll im alten Bund. Jetzt kommt die Gnade. Er hat es erkannt. Ein anderer, Reinhard Hörtler, lehrt über den neuen Bund ein paar Sachen, die du im Wort Gottes nicht wiederfindest. So, und da sagt er, alle, die seine Meinung nicht teilen, die das, sind noch im alten Bund, die sind noch straff gesetzlich, die sind noch religiös. Und ja, wie sagt er, die Christenheit hat seit 1700 und Jahren, also seit Konstantin, den neuen Bund nicht verstanden. Erst jetzt kommt die Offenbarung über den neuen Bund. Es ist so viel Arroganz da drin. 1700 Jahre Kirchengeschichte. Die waren viel mehr am Herrn dran. Die haben seit Generationen ein Evangelium gepredigt des wahren Christus, des wahren Geistes Gottes. Und plötzlich ist das alles nichts mehr. Und die Leute jubeln dem zu. Weil Heilung, Zeichen und Wunder geschehen. Das ist eine lange Kippe Weiß. Ich habe jetzt erst von ihm gehört, der Herr hat uns bewahrt, dass er näher hergekommen ist. Wir wollten schon mal den einladen, weil da vor 30 Jahren war er mal im Himmel gewesen und hat gute Sachen erlebt. Haben es gehört, der ist auch total auf dieser Schiene und lebt jetzt in purer Sünde. Da war mal im Himmel, da hat Jesus gesehen, hat mit Jesus gesprochen. Sei wachsam. Ein Himmelsereignis, eine Vision, eine Offenbarung, ein Zeichen, Wunder, heißt noch nicht, dass du bis zum Ende durchhältst. Jeder kann verführbar werden, deswegen sei wachsam. Und die Leute laufen denn nach, die glauben das, weil die sich übernatürlichen Erfahrungen machen und prüfen das nicht am Wort. Das sind nur gute Sachen, die sie sagen, keineswegs. Aber dort sind rote Linien überschritten. Die beiden sind übrigens auch die, die den deutschen Sprachraum sehr maßgeblich beeinflussen. Und beide sagen, dass die von den Worten von Jesus nur noch ein Bruchteil für uns dran ist. Das Alte Testament bloß noch einen beispielhaften Charakter hat. Dann die Evangelien fast nichts mehr für uns heute Bedeutung hat. Das Vaterunser darfst du nicht mehr beten. Du darfst dich nicht mal segnen. Du darfst Gott, den Vater, nicht mal bitten. Obwohl das ja im Neuen Testament drin steht. Ich habe das erlebt. Ich habe zu solchen Leuten gesagt, weil ich so gewöhnt bin beim Verabschieden. Sei gesegnet. Da gucken die mich an, als ob ich vom anderen Stern komme. Siehst du, was das für eine Gehirnwäsche macht mit den Leuten? Die kontrollieren sich einander und sagen, nee, du darfst nicht mehr, wenn ein Bittgebet gesprochen wird, eine Gebetsveranstaltung, dann bist du noch altbundmäßig, dann bist du noch religiös. Ihr Lieben, einen Vater im Himmel kann ich bitten, auch im neuen Bund, wenn ich weiß, mir gehört alles. Aber weißt du, Herrn, eine Gebetstruppe ist dadurch gerettet worden, weil ich habe meine ganze Auflistung gemacht. Ich schicke das nur, wenn ich gefragt wäre. Es ist mal angefordert worden, die Gebetsleiterin, da beim Willi dort unten in der Nähe, da ist auch dieses Material von Reinhard Hörtler rein. Und da haben die waren treu unterwegs, die haben fürs Land gebetet, die waren gut im Geist. Und dann, die anderen haben die Bücher gelesen und haben gesagt, wenn du jetzt nicht genau die Bücher liest und genauso glaubst, wie der Reinhard Hörtler das ja sagt, dann können wir nicht mal mit dir beten. Und die war am Auseinanderbrechen, die Gebetsleiterin, die war fix und alle. Und ich habe mal diese biblische Ausarbeitung, hat der Willi irgendwann mal zukommen lassen. Diese Gebetsgruppe ist gerettet worden. Preis dem Herrn. Die gehen wieder mit dem Herrn. Aber siehst du, was das bewirkt? Kontrolle und Spaltung. Altbund. Du bist noch im alten Bund. Du hast es noch nicht richtig begriffen. Du bist noch religiös. Was ist denn das für ein Geist? Das ist eine Kontrolle. Eine religiöse Kontrolle. Du bezeichnest dich zwar selbst als nicht religiös, aber durch die Lehren und das, was du bringst und das, was du freisetzt, kontrollierst du andere. Das ist, ist dasselbe Geist, bloß in einer anderen Ausführung. Wie gesagt, bisher habe ich ruhig gehalten, aber es sind zwei rote Linien überfahren, wo ich jetzt eindeutig davor warne. Das erste ist das Wort von Jesus, dass es nichts mehr zu gelten hat. Welcher Mensch kann sich anmaßen, zu sagen, das aus dem Wort Gottes ist für uns gültig und das nimmer. Sollte Gott gesagt haben. Ich verstehe das nicht, wie man sich da hinstellen kann. Und das noch weniger verstehe ich, dass die Leute dem zujubeln und dem immer mehr Followers haben. Zwei Schweizer haben im Januar angefangen, die ganzen Dinge, die ich mal auf dem Zettel hatte, die haben die mal in Videos verpackt und haben das mal schön sauber aufgearbeitet, das mal der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und dann, wo es bei mir wirklich aus war, das ist die zweite rote Linie, weil er sagt, egal was du machst, es hat keine Auswirkung auf deine Beziehung zu Gott, dem Vater und zu Jesus. Egal was du machst in deinem Leben. Und um dieses Beispiel oder diese Lehrmeinung zu untermauern, das, was seit Generationen anders gepredigt wurde, sagt er, nee, im neuen Bund hat deine, was du tust in deinem persönlichen Leben, keine Auswirkung mehr auf deine Beziehung zu Gott. Einmal errettet, immer errettet. Du kannst nie wieder verloren gehen. So. Und um diese Lehrmeinung zu untermauern, zu bestärken, sagt er, er wird es nicht machen, aber er hat gesagt, ich habe es wortwörtlich nachgehört in Originalaufnahme. Hört es mal kurz, dann vergesst, weil ich würde solche Worte nicht mehr in den Mund nehmen. So, er hat gesagt, wenn ich ins Bordell gehen würde und wäre mit einer Prostituierten dort zusammen im Zimmer. Und dann käme Jesus wieder. Wir reden um die Wiederkunft von Jesus. Da wäre ich sofort dabei. Weil mein Verhalten, was ich tue, im neuen Bund keine Auswirkungen mehr hat auf meine Beziehung zu Gott. Und da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt warne ich öffentlich. Was macht das mit den Leuten, die sowas hören? Es weckt unreine Gedanken, lustvolle Vorstellungen. Singles gehen vielleicht ins Bordell und sagen, der hat gesagt, Jesus, jetzt kommt, kein Problem. Ich bin dabei. Was seit Generationen verkündigt wurde, wird plötzlich nichts mehr zählen. Und viele Menschen jubeln dem zu. Die Gemeinde wird verführt. Das ist nicht der Christus der Bibel, das ist nicht der Jesus, den du hier liest in der Bibel. Dieses heilige und verzehrende Feuer, das ist ein anderer Christus, ein anderes Evangelium und es ist ein anderer Geist. Auch wenn noch viele andere gute Dinge dort stattfinden, das beweist nicht, dass die Lehre richtig ist. Ich sage nichts gegen den Mann, das ist seine Sache. Aber die Lehren müssen geprüft werden. Und wenn es solche roten Linien überfährt, muss man öffentlich warnen. Weil das ist der Geist, der einen anderen Christus bringt. Das war übrigens die dritte Welle von der, was die Omi gesehen hat. Es wird einen moralischen Verfall geben, wie es Norwegen noch nie erlebt hat. Die Leute werden in wilden Ehen zusammenleben. Das gab es 68 noch nicht. Große Unreinheit vor der Ehe und Untreue in der Ehe wird ganz natürlich sein. Man wird es auf alle mögliche Weise entschuldigen. Das wird sich sogar in die christlichen Kreise einschleichen und wir dulden das. Homosexualität wird geduldet werden. Kurz bevor Jesus kommt, wird es Fernsehsendungen geben, wie wir sie nie zuvor erlebt haben. Also das, was wir jetzt im Netz erleben, diese ganze Flut von Unreinheit. Der Missionar, Der hat 68, wo er das gelesen hat, hat er gesagt, das kann niemals passieren. Hat es zugeklappt. Wir leben mittendrin, ihr Lieben. Wir müssen aufwachen. Amen. Die Mitternachtsstunde kommt. Wer bereit ist, ist dabei beim Herrn. Amen. Gut, die anderen zwei Punkte schaffen wir heute nicht mehr. Aber als letzten, bloß mal als ganz kleinen Satz noch. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Diese fünf klugen Jungfrauen hatten ja in ihren Behältern zusätzliches Öl. Die Lampen waren geschenkt, die waren gestellt, ne, weil die müssen ja bereit sein. Aber das zusätzliche Öl muss erworben werden, weil die anderen mussten ja hingehen, sich das kaufen. Es ist etwas, was man nicht geschenkt bekommt. Es ist etwas, was man sich erwerben muss. Und zwar jeden Tag. Und wenn du das mit einer anderen Schriftstelle vergleichst, ist es einfach das, was Jesus in Matthäus 7 sagt, die das Wort Gottes hören und tun, bauen ihr Haus auf den Fels. Und das ist dieser Vorrat an Öl, der immer reicht. Auch wenn der Bräutigam sich hinzieht und man schläft ein. Aber was den einzigen Unterschied macht, ist dieser Vorrat. Die fünf Törichten haben gesagt, okay, ich bin gerettet und haben weitergelebt wie vorher. Und die anderen haben das Wort Gottes gehört und getan. Gehört und getan. Die Worte von Jesus, dem Bräutigam. Und dann waren sie bereit. Amen. Denn dieselben Worte, die zu diesen fünf törichten Jungfrauen gesprochen wurden, liest du genauso wieder in Matthäus 7. Die den Willen des Vaters nicht getan haben. Zu denen werden Matthäus 7 dasselbe Wort gesprochen, dieselben Sätze wie dann zu diesen törichten Jungfrauen. Also das Simple, das Wort Gottes hören und tun. In der Kraft des Geistes, weil das ist ja das Öl. Okay, Vater, wir danken dir für deine Treue, wir danken für deine Liebe. Danke, dass du uns in alle Wahrheit führst durch deinen Heiligen Geist. Und wir danken dir für dein ewiges, lebendiges Wort. Danke, dass wir das festhalten dürfen, Herr, auch in diesen Zeiten von Verwirrung und Durcheinander. Herr, du hast uns eine klare Richtschnur, du hast einen Kompass gegeben durch dein Wort, Herr, damit wir erkennen können, dass die Mitternachtsstunde nahe dran ist, dass wir uns vorbereiten, wachsam sind. Aber wir wollen dir so sehr danken, Herr, Jesus, dass du gegangen bist, um uns eine Stätte zu bereiten und du kommst wieder, um uns zu holen und du kommst, um uns vor dem kommenden Zorn zu bewahren. Herr, setze diese Wachsamkeit und auch diese Erwartungshaltung in uns frei und bewahre uns bitte, dass wir nah an dir dranbleiben und dass wir nicht verführt werden. Du kannst es nur schenken, bewahre uns vor Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, bewahre uns vor verführerischen Dingen und halt uns selbst fest an dir. Und wir geben dir die Ehre dafür. Amen. Gut, okay, dann seid gesegnet und seid ermutigt, wieder mal diese Dinge zu lesen, da, was wir auf der Website haben.